Willkommen zum heutigen Killenfenster. Wir hören einen Ausschnitt aus dem Podcast «Podcastinieren» von Robin Bates. Der heutige Gast ist der Bruder Peter vom Kloster Rallige am Thunersee.
Vielleicht kannst du als Anfang mal erzählen, was bedeutet das so, das BR vor deinem Namen? Ist das ein Titel? Oder wie kann man das verstehen?
Bruder ist eine Haltung.
Ja, okay. Und du hast mir schon mal gesagt, euch ist am liebsten, wenn man euch auch so anredet.
Ja, oder? Kann man. Aber ich zwinge das niemand auf. Ich habe lange Jahre in der Kirchgemeinde geschafft und überall war ich da. Und wenn ich gemerkt habe, sie brechen sich an dem Bruder die Zunge ab, dann können sie auch Peter sagen. Und das ist dann auch völlig okay so.
Ja, genau. Ja, also es ist nicht, die sind ja nicht so streng.
Nein, ich zumindest nicht. Ja, manche, die sind ja schon, die legen da einen Wert drauf.
Korrigieren.
Genau. Ja, so. Genau.
Ja. Entschuldigung, es ist Bruder Jakob.
Ja. Also in dem Fall ist es Bruder Peter.
Ja.
Genau.
Ja. Bruder Peter, ja, auf jeden Fall herzlich willkommen bei mir. Wir haben jetzt da schon ein bisschen gesagt, wie wir es da handeln wollen. Und vielleicht gerade kannst du mal erzählen, wie kommt es dazu, dass ein junger Mann, so wie ich das im Kopf habe, entscheidet, ich trete jetzt aus meinem Umfeld vielleicht ein bisschen oder aus meiner Gewohnheit raus und ich gehe in eine Gemeinschaft rein von Brüdern.
Ja.
Wie kommt das zu so einer Entscheidung?
Ja, da muss ich ein Stück weit zurückgehen. Ich komme aus einem katholischen Elternhaus. Da hat Religion, Glaube keine Rolle gespielt. Das war gar nicht wichtig. Ich habe die Erstkommunion mitgemacht, dann habe ich Firmung mitgemacht und dann ab der Firmung hat es keine Rolle mehr gespielt.
Also mehr einfach traditionell katholisch.
Ja, aber nicht einmal gelebt, traditionell.
Einfach genau. So ein bisschen, wie sagt man, so Ritual mitgemacht.
Ja, man wird heute sagen, ein Namenschriste oder man hat einfach traditionell mitgemacht, weil die Eltern sind nicht in Gottesdienst, es gab kein Tischgebet zu Hause, keine Bibellese, nichts. Also das war gar kein Thema.
Also fast schon atheistisch eigentlich.
Ja, man könnte das fast so sagen. Bei meiner Mutter, denke ich, war ein bisschen mehr da. Bei meinem Vater, da würde ich sagen, das hat keine Relevanz gehabt. Genau. Und dann war ich 17 und ich bin von Beruf Gärtner. Und morgens musste ich mit dem Bus auf die Arbeitsstelle fahren. Und da hat mich ein junges Mädchen angesprochen. Und von der Landeskirche, von der Evangelischen im Bus, die war ich schon mal Jugendkreis gesehen. Und da hat sie mich zur Evangelisation eingeladen. Und da bin ich natürlich nicht hingegangen, weil mir das fremd war. Und habe auch gar nicht gewusst, was ich damit anfangen soll.
Ja.
Der hat nicht locker gelassen. Und dann kam sie später nochmal und dann hat sie mich in einen Workshop eingeladen von der Kirchengemeinde. Die haben praktisch Produkte in einer Holzwerkstatt hergestellt, bemalt, gedrechselt, geflochten und haben nachher den Erlös auf einen Mahlmarkt praktisch gespendet für eine argentinische Missionsstation Esquel. Und das hat mir praktisch der Kittel reingenommen, weil ich ein sehr kreativer Mensch bin. Und die haben die Begabung von mir und das, was ich gern habe, das hat es voll getroffen. Und da bin ich natürlich erst ganz gerne in die Werkstatt hingegangen. Und später wurde ich dann in den Jugendkreis eingeladen. Und weil ich dort auch in dem Jugendkreis eine Gemeinschaft erlebt habe, die ich zu Hause nicht hatte. Das Klima war völlig anders. War geprägt von der Wertschätzung, vom Interesse. Wie soll ich sagen? Das hat mich total angesprochen. Und im Jugendkreis war dasselbe. Und im Jugendkreis, da waren die, ich komme aus Ralligen, am Thunersee, und da waren die 1977 auch auf einer Freizeit in Ralligen, wo ich jetzt lebe. Und für 14 Tage Und da habe ich, als ich dort war als Jugendlicher, ich weiß nicht, woher man sowas hat, aber ich habe so die Ahnung gehabt, das könnte mal was für mich sein. Damals war ich 17, knapp 18.
Okay.
Ja.
Und kannst du ein bisschen sagen, von, weißt du das ein bisschen, hast du das mal noch ein bisschen überlegt, von wo das irgendwie hätte kommen können? So eine,
nein,
so damals habe ich da, schon ja, fast ein bisschen.
Es war eher so von innen raus so ein Impuls, gell? Und das hat mich nach 2 Jahren beschäftigt und 2 Jahre später, da war ich nach fast 20, weil das immer noch so präsent war. Ich muss allerdings sagen, zwischendrin habe ich die Brüder 2 oder 3 Mal besucht.
In Rahligen?
In Binsheim.
Ja.
In unser erstes Gründungshaus.
Ja.
Genau. Und da habe ich die mal besucht. Und da war ich dann nochmal in Rahligen. Und dort habe ich gemerkt, das wird irgendwie Zeit. Das hat natürlich auch seine Anlässe. Im Elternhaus war es nicht so toll. Im Betrieb, das war gar nicht gut, gell? Dann den Weg nach vorne, da war irgendwie eine Engstelle, eine Engführung im Leben, wo ich gemerkt habe, jetzt braucht es eine Entscheidung. Und dann habe ich Folgendes gemacht. Dann habe ich, als ich wieder aus dem Urlaub zurück war, das war Ende September, habe ich dann dorthin geschrieben an den Leiter der Gemeinschaft und habe mir gedacht, ob ich sie besuchen könnte, ich Interesse an der Bruderschaft. Und dann hat er mir geschrieben, hat gesagt, ja, ich soll kommen, mich mal vorstellen. Ja, und dann sind wir... Und da habe ich mir noch so ganz, damals war ich völlig naiv, mit 20, gell, wenn das was sein wird, dann wird das was werden, ist das von Gott. Mhm. Ja, und da haben die tatsächlich ja gesagt, ich soll kommen.
Ja, also,
und dann bin ich
dein Fall von Gott.
Ja, und dann bin ich dann 5 Wochen später, bin ich da in die Bruderschaft, in die Probezeit eingestiegen. Mhm. Meine Eltern wussten gar nichts.
Oha, ja? Mit 20.
Ja, denen habe ich auch nichts gesagt, die haben sich auch gar nicht interessiert. Und ich habe ihnen das dann präsentiert, 4 Wochen vorher. Gell? Und dann haben die alle geguckt, ich weiß heute noch, die wussten gar nicht, was ich sagen wollte. Dann ist einfach das Maul aufgestanden.
Und das hast du vielleicht doch ein bisschen provozieren.
Ja, ich bin natürlich ein provokanter Typ. Gell? Und vielleicht war mir das weniger bewusst, wie das gewirkt hat. Aber ich bin dann praktisch... dann an dem Tag bin ich abgeholt worden, da haben mich welche von der Gemeinde dorthin gefahren, nach Binsheim, das ist bei Heidelberg. Und an dem Tag, da habe ich mit meinem Vater nochmal einen Krach gehabt, weil er gesagt hat, einen Krach gehabt mit ihm, hätte schon was sagen können und so weiter und so fort. Und dann musste ich ihm halt auch sagen, du hast dich ein Leben lang für mein Leben nicht interessiert. Was soll ich dir da sagen?
Mhm.
Ja?
Mhm.
Und dann, das war so der Weg dorthin. Mhm. Der war holprig.
Mhm.
Und dann bin ich dann in die Bruderschaft gekommen, habe ich ja Probezeit gehabt.
Wie lange ist das?
Das war damals 1 Jahr. Mhm. Heute ist das anders. Mhm. Soll ich mehr sagen dazu?
Ja, wie ist das?
Heute dann mal 1 Jahr und dann hat man gleich, dann nach 1 Jahr hat man die Bindung auf Lebenszeit. Heute geht das ganz anders. Die Interessenten kommen zu uns, da geht man, dass sie uns kennenlernen, dass sie uns besuchen, dass sie mithelfen, mitarbeiten, dass sie uns Brüder kennenlernen. Und das ist so ein Prozess, das ist wie so ein Postulat. Und dann kann derjenige, wenn er da kommen möchte, hat er praktisch ein Motivationsschreiben an den Bruder, der für neue Brüder, für Neulinge, für Novizen, für Kommende praktisch zuständig ist. Und dann geht es auch in die Bruderschaft rein, in den Leitungskreis und dann wird daraus entschieden.
Ja.
Die Meinung von uns ist gefragt.
Okay, dann tut man dann nochmal, wenn jemand schon den Einstieg gemacht hat, tut man dann nochmal entscheiden, als Brüder, die schon drin sind.
Nein, genau, wenn er denn, als Einstieg heißt, er hat das Postulat und dann beginnt das Noviziat.
Ja.
Und das ist nachher 2 Jahre.
Ja.
Genau. Und da gibt's Lehrgänge und so weiter, die man besucht mit, von anderen Kommunitäten, die sich da treffen. Es sind auch Katholiken dabei, für all die Novizen, für die Neulinge im klösterlichen Leben.
Weil okay. Ja, und die kommen auch zusammen?
Die kommen auch zusammen. Okay. Die haben da und dort in, auf Deutschland verteilt, da ihre Tagungen, meistens 3-4 Tage.
Okay.
Wo es praktisch um Themen wie Gehorsam, wie Gütergemeinschaft geht, dann auch Sexualität und alle relevanten Lebensthemen, die wichtig sind, als Klosterbruder oder als Bruder im klösterlichen Kontext zu leben.
Also wirklich eigentlich die Lehre zum Bruder.
Genau, so ja. Kann man sagen. Und damit man auch weiß, was bedeutet das. Und da gibt's natürlich auch einen Entwicklungsprozess im Bruder, der Novize ist. Und die sind bei uns zuerst mal 2 Jahre im Haus, und leben da mit uns mit. Mhm. Die sind dann auch schon beteiligt an den gewissen Diensten. Also dann auch wird man eingeteilt, kriegt eine Zuweisung vom Arbeitsplatz oder wenn man so sagen will. Die leben wie der andere Bruder auch mit. Dann guck mal, und zwar setzen wir auch die Brüder ein nach ihren Begabungen. Mhm. Ja? Dass sie nicht irgendeinen Job machen, sondern was für Ressourcen, was für Begabung hat er? Was macht er gern? Natürlich ist er natürlich auch dabei, weil wir ein Gästehaus sind im Schloss Rallegen, ist er natürlich, muss er natürlich auch eingewiesen werden in die Dienste wie Putzen und Spülküche und all das, was dazugehört. Mhm. Genau. Mhm. Und er hat dann nachher auch als Novize, hat er auch Zeit für sich selber. Hat auch persönliche Gespräche mit dem Novizenbegleiter. Mhm. Und nach zwei Jahren macht er wieder weiter mit einem Motivationsschreiben für das Juniorat. Das heißt, Juniorat heißt für die nächsten 2 Jahre, wenn der Bruder das Noviziat verlassen hat, dann bekommt er Aufgaben oder er fängt eine Ausbildung an. Haben wir jetzt in Ausbildung als Sozialdiakon in Aarau, der Bruder Matthias, und dann den Bruder Sven, der ist jetzt auf der Kreschona und macht da seinen Studiengang Musik und Theologie.
Ah, genau.
Und einer ist jetzt noch ausgeliehen nach Triefenstein, der Bruder Marvin, der ist jetzt auch im Juniorat. Und es geht darum, auch den Weg des Bruders zu finden, was kann er einbringen, was möchte er tun, was liegt ihm. Bringt er natürlich auch nachher später auch in die Gemeinschaft ein.
Ja. Verstehe ich das richtig, dass so ein bisschen in dem Fall in der Novizenzeit geht es so ein bisschen darum, einerseits das Leben als Bruder lernen kennen, passe ich in die Gemeinschaft rein, mit diesen Leuten, mit diesen Jobs und andererseits sich selber lernen zu kennen, ist das ein Leben für mich?
Ja, und man muss auch immer auch sagen, wenn ich in eine Bruderschaft komme, das ist ja natürlich auch der Platz meiner Nachfolge mit Jesus. Das ist auch dann der Ort, an dem ich lebe, an dem ich das üben kann, an dem ich mich bewähre. Genau. Das ist, und jetzt nochmal, und dann kann er hier nachher nochmal zum Juniorat, da kann er nochmal 2 Jahre anhängen. Und dann kommt für beide Seiten, ob wir miteinander auf Lebenszeit diesen Weg weiterhin gehen.
Das ist dann auch dir als Brüder, die nochmal zusammenkommen.
Er schreibt da wieder einen Antrag und dann kann er sich entscheiden und wir entscheiden uns. Passt das? Geht das? Wollen wir das?
Okay.
Stimmt das? Genau.
Bist du auch schon mal dabei gewesen, wo man jemandem hätte müssen sagen, es geht nicht?
Nein, das habe ich bis jetzt noch nicht erlebt.
Ja.
Ja.
Okay.
Das ist, also geil, es ist ja so, wir haben erlebt, dass einer in seiner Probezeit im Noviziat gemerkt hat, das ist gar nicht sein Weg. Er hätte gern Familie. Oder wir haben jetzt einen Postulanten, einen Anwärter, der wollte kommen und dann hat er aber gesagt, ich habe mich in eine Frau verliebt. Und das darf er, ja. Das ist ja gut. Da klärt sich ja was in seinem Weg, wo er hin will. Und Und das ist ja eigentlich schon was Gutes. Oder wenn's, das ist klärt, wenn einer im Noviziat merkt, das ist nicht mein Platz. Wenn er das jetzt durchziehen würde, ein Leben lang, und es stimmt nachher für ihn gar nicht, dieser Lebensentwurf. Ja, das ist, wie soll ich sagen, das ist eine Quälerei nachher für alle
beiden. Ich würde sagen, es klingt ein bisschen als, es geht ja auch wie so Ehen, wo manchmal, wo man merkt, hey, beide Leute sind tot unglücklich. Oder auch, noch, oder auch schon mal jemand.
Genau.
Oder so. Aber Hauptsache, man zieht es einfach durch, weil scheiden wäre wie das Schlimmste.
Ja.
Und ich höre jetzt das hier auch ein bisschen raus. So ein bisschen, wenn man einfach manchmal etwas auf Zwang macht, dann kann es eben genau so.
Man muss das merken. Und bei uns ist ganz, ganz große Offenheit. Und von dem, in der Probezeit ist auch die große Offenheit. Und das ist auch gar nicht schlimm. Mhm. Sondern man kann das positiv sehen. Mhm. Da weiß man, wo der Weg, was für einen Weg möchte ich eigentlich gehen? Will ich bei den Brüdern bleiben oder will ich Familie haben? Weil am Anfang weißt du ja nicht, wie das auskommt.
Wie gesagt, das dort, ja, genau. Jetzt hast du immer sehr stark betont, eben, dass die Zeit für das da ist und das, genau, sehe ich so, dass das wie so ein System ist in dieser Zeit, wo man sich auch reflektieren und man merkt die Sachen. Ja. Jetzt ist es ja sicher nicht, oder es ist sicher ja auch schon vorgekommen, dass plötzlich bei einem Bruder später irgendwann solche Fragen aufkommen.
Ja.
Oder solche Themen.
Ja.
Wie geht man mit dem um?
Ja, das kann man einbringen in die Gemeinschaft. Darüber muss man reden. Weil es sind auch Brüder schon einige gegangen, aus unterschiedlichen Motivationen. Ja, weil das ist ja wie soll ich sagen, in dem Vergleich bei der Ehe, du hast gesagt, da sind die nachher tot unglücklich und sind schon lange, einige Jahre zusammen und das, und so unter uns auch, weil das keine Garantie ist, wenn du dann auf Lebenszeit kommst, weil da machst du ja auch deine Persönlichkeitsentwicklungen und so weiter und so fort. Ich bin jetzt 47 Jahre dabei.
Okay.
Oha. Und, und hab da auch meine Krisen gehabt mit der Gemeinschaft, wo ich mir gedacht habe, also die könnte ich mir eigentlich auf den Mond schießen. Weil man mit der Zeit merkt man ja auch, wenn man selber ist, wie die anderen sind, es menschelt, genau. Und dass man ja auch weiß, man ist ja nicht wegen den anderen dort, sondern eine Gemeinschaft hat ja eine Mitte, für die man lebt, und das ist Christus, für ihr Leben, für Jesus. Und das ist die Mitte. Wir leben ja nicht nur für uns, sondern wir leben miteinander und für das, was wir damit wollen. Und der Mensch ist auch, gell? Und da gibt's Auseinandersetzungen, da gibt's Krach, da gibt's auch Übereinstimmung, Einheit.
Ja, gesehen.
Diskussionen.
In dem Zusammenhang ist mir mega geblieben. Ich weiß nicht, hast du es echt gesagt? Ich glaube, ich habe dann die Frage gestellt, eben, was ist, wenn man wie mit jemandem nicht gut auskommt? Und dann hast du gesagt, ja, ich muss sie ja nicht alle mögen. Ich muss nur mit ihnen zusammenleben.
Ja, und es gibt dann Freundschaften und es ist auch gewünscht. Aber es gibt auch Brüder, mit denen kann man es nicht so. Aber man kann ja zumindest sich gegenseitig achten und ein Stück weit wertschätzen.
Auf jeden Fall, ja.
Ja. Und im Gegensatz, würde man schon so sagen, wenn du verheiratet bist, hast du eine Frau gesucht. Aber wenn du in einer Gemeinschaft bist, wo viele sind,
hast du nicht jeden Einzel persönlich ausgewählt.
Das geht auch gar nicht, gell? Und es gibt auch die Zeit dann, weil du gesagt hast, mit der Krise dann auch, es gibt ja bei den Ehepaaren das dritte und siebte Lebensjahr, wo man dann mit der Zeit merkt, wer der andere ist. Und so merkt man das in der Bruderschaft auch. Genau. Und da lernt man miteinander zusammenzuleben, mit dem, was man schätzt, mit den Eigenarten, mit den Mucken. Gell? Das ist einfach so. Gell?
Du hast auf jeden Fall dort die Kurve gekratzt. Bist nach 47 Jahren immer noch dabei. Und,
Immer noch dabei, auch durch die Höhen und Tiefen persönlicher Art, durch die ganz verschiedenen Anlässe auch hatten. Und auf der anderen Seite, die Zeit der Krise habe ich gemerkt, dass in der Gemeinschaft wieder der Platz ist, um seine Krise zu bewältigen.
Da gehört ihr sehr offen
also, mit solchen Themen um. Ich bin vom Typ her ein bisschen unterschiedlich. Ich bin da ganz offen damit umgegangen. Gell? Ja, da hat es auch mal gekäschert und
mal auf den Tisch bringen.
Und dann haben wir mal auf den Tisch geklopft dann sind auch mal Sandalen geflogen um den Kopf.
Deine Sandalen?
Ja, ja. Und, weil es dann Auseinandersetzungen gab, unter uns Brüdern, wo es um die Küchenleitung, ich habe dort lange Jahre in Ralligen die Küchenleitung gehabt, und dann war praktisch, ging es darum, noch ein Beispiel, dass ich habe die Küchenleitung übernommen, und dann haben wir gesagt, der eine kauft ein und der andere Küchenchef sagt und was gekocht wird und der einkauft, muss es einkaufen. Ja, und da hat ist es halt vorgekommen, dass der das halt nicht gemacht hat, sondern ich habe eingekauft und du kochst danach. Und dann gab es noch ein paar andere Konflikte und dann ist es mal eskaliert vor anderen Brüdern. Und das Endergebnis war nachher das, dass wir gesagt haben, das geht eigentlich gar nicht, sondern Peter, könntest du denken, die Küchenverantwortung ganz zu übernehmen? Dann habe ich gesagt, das mache ich. Und dann war am nächsten Tag, lag die Küchenverantwortung bei mir. Und die habe ich insgesamt 30 Jahre gehabt, Küchenleitung. Erstmal in Bensheim und in unserem ersten Bruderhaus. Da war ich 6 Jahre. Und ja, das muss ich vielleicht erzählen. Da war ich ein halbes Jahr im Noviziat. Und dann nach Ostern 80 hat es geheißen, Peter, wir probieren es mal mit Küche probieren. Wie das geht mit dir in der Küche. Kochen.
Also ist das auch eine Leidenschaft von dir?
Ja, das ist geworden. Ich habe schon von der Schule, ich war mal in der Schule, einen Kochkurs mitgemacht und dort konnte ich das einbringen und habe auch gesagt, ich möchte mich irgendwo einbringen, wo ich das nutzvoll ist. Und dann haben sie gemeint...
Also kann ich schnell sagen, du bist ja wirklich so ein bisschen der Traumbruder. Du bist Gärtner, du bist praktisch begabt, kochst fürs Leben gern, das ist das ganze Gesamtpaket.
Ja, das ist auch so, ich bin vielfältiger Typ. Gell? Aber dann war das dann so und aus dem Ausprobieren sind nachher 30 Jahre geworden.
Ja, da geht's.
Erst in Bensheim dort 6 Jahre und dann habe ich 4 Jahre, wir haben dann uns eine neue Zentrale gesucht und da habe ich 4 Jahre Triefenstein bei Würzburg und da habe ich dann 4 Jahre die Baubude gemacht, das heißt mit einem Zivildienstleistenden und ich, wir haben den Haushalt geführt, den Wäsche gekocht, wir haben das Essen gekocht für Brüder und für die ganzen Helfer, die gekommen sind.
Genau. Ich habe gar nicht gewusst, das ist in Triefenstein gewesen, in Deutschland?
In Deutschland.
Dort gibt es auch Zivildienstleistende?
Damals.
Ah, okay.
Das war 1987, 88 okay. Ach, bis spannend. 90.
Das ist dann gefallen mit der Wehrpflicht.
Nein, das ist ja viel später gefallen. Jedenfalls, den habe ich immer zur Seite gehabt. Und dann, als das dann einigermaßen umgebaut war und der Gästebetrieb bekommen, bin ich nach Ralligen gegangen.
Ja, okay.
Und wurde versetzt. Und dann habe ich dort die Küchenleitung übernommen für 20 Jahre.
Ja, okay.
Genau. Und es war immer dann mit einer Steigerung. Ich habe dann Bensheim für 50 Personen gekocht, für Gruppen, die gekommen sind, Mitarbeitergruppen, Konfirmandengruppen. Und dann in Ralligen waren es dann 70 bis 90 Personen.
Okay. Genau, ja.
Und das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Ja, und das habe ich dann 20 Jahre gemacht. Ich habe volle Küchenverantwortung gehabt. Also das heißt, Menüpläne schreiben, Einkäufe machen, selber kochen, die Leute einteilen, fürs Personal mitgucken. Wir haben zusammengeguckt als Brüder. Also da habe ich den ganzen Rundum-Job gehabt. Und den habe ich dann dort 20 Jahre gemacht. Ja.
Okay.
Das war eine sehr kreative Zeit. Also das war... Da konnte ich mich richtig entfalten. Ja.
Na cool.
Und nebenher, ich mache ja nicht nur das eine, sondern nebenher habe ich 20 Jahre in der Kirchengemeinde in Sigriswil mitgearbeitet. Und davon war ich dann in den 20 Jahren, war ich dann 8 Jahre im Kirchengemeinderat und habe da mit dem Pfarrer dann noch auch, der 20 Jahre gehalten hat, einen Männertreff gegründet und einen Teamgottesdienst angefangen. Und dann war ich noch in Ressource. Ich war nachher an 6 Stellen tätig.
Ich sehe
in der
das.
Kirchengemeinde, alles noch nebenher, ja.
Ich sehe das, ja, das ist dir nicht langweilig geworden.
Nein, überhaupt nicht. Aha. Das war manchmal ganz spannend. Wir haben 80 Gäste gehabt mit Brüdern. Und dann hatte ich meine meine Leute, die mir geholfen haben. Wir waren meistens zu dritt in der Küche. Mhm. Und dann war um 8:30 das Frühstück fertig. Peter ist ins Auto gestiegen, die Kirchengemeinde morgens gegangen, weil Ressortsitzung war. Mhm. Dann haben wir 2 Stunden Sitzung gehabt, bin dann zurückgefahren. Und um 22:45 sind wir dann nochmal zu dritt, zu viert in der Küche und haben das Mittagessen für 70 Leute fertig gemacht.
Hoppla.
Genau. War natürlich manches vorbereitet, aber meine Leute haben alle mitgemacht und dann haben wir das zustande gebracht.
Und so hat es funktioniert, ja.
Genau.
Und jetzt bist du aber langsam ein bisschen im Alter vor Pensionierung eigentlich, oder?
Ja, ich bin schon pensioniert. Ich habe dann mit 50, habe ich dann praktisch meine Kocherei beendet, mhm, aus gesundheitlichen Gründen. Mhm. Und dann habe ich noch ein paar Jahre, so halb-halb. Da kam ein Bruder aus Afghanistan zurück, der hat auch gern gekocht, da haben wir uns den Job geteilt. Mhm. Und 2012 habe ich dann ganz beendet. Mhm. Weil das ist ja auch wirklich ein Job, der einen alles kostet. Also das kostet körperlich, das kostet nervlich, das kostet psychisch Kraft. Das fördert den ganzen Menschen.
Auf jeden Fall.
Und dann immer auf Punkt, 3-mal am Tag, immer pünktlich
das Essen. Ja, und darf nicht ausfallen, ja.
Genau. Und dann habe ich die Reißleine, so kann man sagen, gezogen. Und dann bin ich 2012 wieder in den Garten gegangen. Mhm. Und dann haben die Brüder zu mir gesagt, Peter, seit du im Garten bist, da bist du verträglicher und ausgeglichener.
Verträglicher? Da fliegen vielleicht keine Finken mehr.
Also in der Küche ist das nicht geflogen, aber manchmal war es nicht immer gerade sanft der Ton. Ja.
Das kann man sich von dir fast nicht so vorstellen.
Ja, ja.
Wenn man dich da
ja, ich habe genug Temperament. Ich habe genug Temperament. Und das immer ein bisschen in Zügel halten. Mhm. Das. Und heute bin ich im Garten draußen seit 2012 und da und dort werde ich auch in der Küche gebraucht. Aber das sind die absoluten Ausnahmen. Mhm. Genau. Mhm. Und dann einspringe.
Ja. Ja.
Was ich jetzt noch mache in der Kirchengemeinde ist, dass ich ja 2013 habe ich eine Prädikantenausbildung gemacht, also so ein Laienprediger in der Berner Landeskirche und da leite ich Gottesdienste und werde da angefragt und mittlerweile hat sich das zu einem Teamgottesdienst gemausert, dass wir das mittlerweile, weil die 9 Brüder alles Theologen sind, 4 neue Brüder, 4 Theologen, dass wir uns in 2 Teams aufgeteilt haben und unsere Gottesdienste dann zu zweit, zu dritt machen als Brüdergottesdienst in der Gemeinde.
Mhm. Ja.
Und meistens sind Abendmahl dabei, aber wir haben das so geteilt. Ich wollte selber das auch gar nicht mehr, weil mir die Einmannshow, das ist mir zu viel geworden.
Mhm.
Mhm. Eine Stunde komplett präsent. Mhm. Das habe ich gemerkt, das fällt mir immer schwerer.
Mhm.
Und dann vergesse ich Sachen.
Mhm.
Oder denke ich, obwohl es aufgeschrieben ist. Also das sind einfach...
Aber also es ist ja auch nicht einfach, sondern wirklich
genau,
eine Stunde wirklich hochkonzentriert.
Genau, und jawohl. Und jetzt ist so, du hast gesagt, jetzt bin ich pensioniert.
Mhm.
Tätiger Unruhestand, so wird das mal bezeichnet. Genau. Also ich bin praktisch morgens, statt morgens um 8 Uhr anzufangen, fange ich morgens um 10 Uhr an,
mhm,
und höre... Um 17 Uhr höre ich dann wieder auf.
Ja.
Genau.
Okay.
Das ist so mein, mit einer Stunde Mittagspause. Sonst habe ich um 5:45 immer aufgehört. Und da muss man sagen, das ist auch die Frucht einer Auszeit. Ich, mit dem Beginn des 66. Lebensjahres war ich für 4 Monate im Elsass und habe eine Auszeit gemacht bei Freunden in einer Ferienwohnung.
Ja, okay.
Und das war so ein Cut zwischen Arbeitswelt, Garten und was dann hinterher kommt, das war dann wie so ein Neuanfangen,
mhm,
in ein neues Reinfinden. Mhm. Eigentlich als Bruder, der jetzt im tätigen Ruhestand ist, sage ich das ganz bewusst so.
Ja. Tut ihr das generell in der Bruderschaft so handhaben?
Das ist mal neu gewesen.
Mhm.
Also nicht ganz neu. Das war mein Wunsch. Wenn der 65. wird, dann würde ich einen Schnitt machen.
Mhm.
Und es geht in den Leitungskreis und die Brüder haben das einstimmig im Leitungskreis dann beschlossen. Peter, mach das, das tut dir gut. Und was dir gut tut, tut uns auch gut.
Mhm.
Ja. Mhm. Und in dieser Auszeit, da war ich dann mal wirklich für mich.
Ja.
Da hat dann alles Leben, was in der Gemeinschaft war, aufgehört.
Mhm.
Das kann man mal so sagen. Ich habe dann mit der Bibel gelesen, habe Bücher gelesen, bin spazieren gegangen. Ich habe viel Zeit für mich zu reflektieren, zum Nachdenken gehabt, Tagebuch zu schreiben, meine biblischen Texte auch, die mir so gekommen sind, wo ich gelesen habe, auch meine Meditation, einfach das Hinhören auf Gott. Und mal den ganzen Lärm auch hinter sich zu lassen. Mhm. Und da habe ich gelernt, wie gehe ich mit Langeweile um, mit Einsamkeit. Das ist auch eine Herausforderung. Und da würde ich sagen, die habe ich recht gut gemeistert. Mhm. Auch mit Langeweile mal, um dass es sein darf, das zuzulassen. Mhm. Und dass es dann auch eine positive Langeweile gibt. Ich habe das ein paar Mal erlebt, so eine gefühlte Stille, 2, 3, 4 Stunden nur auf dem Sofa zu sitzen und den Eindruck zu haben, da ist jemand da, den ich nicht sehe, wie ein Freund. Mhm. Und nichts zu reden und einfach da zu sein.
Mhm. Und sehr meditativ.
Das war dann recht meditativ, ja. Und da gab es aber dann auch Zeiten, da war ich mit mir selber beschäftigt, auch was meine Persönlichkeit geht. Da gab es auch dann, das habe ich mir alles aufgeschrieben im Tagebuch, da kommen Dinge aus der Kindheit, kamen dann aus der Jugend, Dinge, die mir aus der Bruderschaft, alles, was meine Person angeht. Und ich habe gewusst, es kann auch alles sein, das Angenehme wie das Unangenehme. Da taucht ganz viel auf und das will verarbeitet sein. Und das hat mir gut getan. Ich würde mal so sagen, ich habe meine Seele freigeschrieben in dieser Zeit. Mhm. Und damit das nicht wieder im Universum des Vergessens in meiner eigenen Seele ist, habe ich das auf Papier gebracht.
Mhm. Ja, das ist
aufgeschrieben.
Ein guter Punkt. Ja, ich denke mir manchmal, wie oft ist man etwas am Überlegen und erkennt etwas vielleicht.
Ja.
Und über die Zeit plötzlich weiss man noch, ja, ich habe etwas erkannt, aber wie genau, wie habe ich es aufgeschrieben?
Wenn ich halt was wissen will, kann ich dann nach und dann weiß es ist präsent, es ist da.
Ich denke, das ist ein guter.
Manchmal ist es auch wichtig, dass ich auf sowas zurückgreifen kann. Ich mache es nicht ständig, sondern das war für die Zeit mal ganz wichtig.
Das ist sicher ein guter Punkt. Ich schlage vor, wir hören jetzt in ein Lied rein, das ich noch mitgebracht habe. Das ist so der Wunsch vom Programm hier, dass man das Programm mit einem Lied unterbricht. Und dann können wir vielleicht nachher noch kurz, da kann ich noch schnell sagen, wieso sie das haben wollen. Und nachher, Stichwort Einsamkeit habe ich noch in meinem Kopf. Und du hast vorher noch gesagt, was man in der Lehre zum Bruder alles für Sachen, Themen behandelt, unter anderem Sexualität. Und das wäre auch noch etwas, wo ich gerne noch darauf zurückkomme.
Würde ich Zeit stillstehen, weiss ich nicht, ob ich mitgeben. Ich bin gegen Stillstand und kann nicht bleiben, wo ich jetzt stehe. Ich muss weiterkommen, ich kann nicht bleiben, wo ich bin, wo ich lang noch nicht perfekt bin. Aber die Tatsache, dass ich noch nicht perfekt bin, hindert mich gleich nicht dran, weiterzugehen. Ich will weiterkommen, setze meine Ziele weit hinter meinem Horizont. Wo ich lieber war, hat mir der Blissi gesagt, meine Träume die wären deutlich zu lieb, wenn ich nicht ausgelacht werde. Darum ziehe ich nie einen Schlussstrich, man, ich ziehe bis ans Ende von der Galaxie. Bewege mich slow, man, im Weltraum ist alles soft, man, ich bin intakt dran. Wo ist Gravity hin? Fluchte vor mir selber oder ist das echte Freiheit? Ich habe Schmerz in meiner Seele, ich will kein Mitleid. Ich will den Schmerz entfernen, doch wenn ich mich vom Schmerz entferne, dann lehre ich einfach ein bisschen später, dass die Zeit nicht hält. Sie sagen mir, der Zeit geht so, wenn der Schmerz nicht geht. Sie sagen mir, die Zeit hält doch, wenn der Schmerz nicht geht. Sie sagen mir, die Zeit hält doch, wenn der Schmerz nicht geht, sie sagen mir, der Zeit geht so, wenn der Schmerz nicht geht. Jeder Tag, wo
als ich aufwache, ist für mich eine weitere Chance, wo ich draufgehen kann. Aber ich bin nicht aufgewacht, für drauf zu gehen. Ich bin nicht aufgestanden für einen Untergang. Aus dem Bett mein Tag startet, für das ich untergehe. Ich bin nicht ein Untertan. Du willst nicht ein Held sein, dann gib mir die Umhang, Mann. Ich renne umeinander, mach was ich kann, gegen Hunger an. Wach auf, bis um ein Mann, wo jeder wieder entscheidet. Entscheidet, wie es weitergeht für die nächsten 100 Jahre. Wir brauchen Wunder, Mann. Brauchen Leute, die aufstehen. Brauchen Malcolm X's. Brauchen Luther King's. Wir sind in Unterzahl. Aber ist das vorderste in der Reihe, wenn wir schreien? Killen mal 300 Mann. 300 Mann, die im Frieden sind. Im Frieden mit sich selber. Im Frieden, wo sie gegen ihre Schmerzen gekämpft haben und vergeben haben. Sie sagen mit der Zeit geht so, wenn der Schmerz nicht geht. Sie sagen mal die Zeit heilt doch, wenn der Schmerz nicht geht. Sie sagen mal die Zeit heilt doch, wenn der Schmerz nicht geht. Sie sagen mit der Zeit geht so, wenn der Schmerz nicht geht.
Ja, zu diesem Lied, einfach mal, wieso ich es ausgewählt habe. Das ist ein Künstler, den ich früher mega, mega viel gehört habe, der Aberell. Der hat mich sehr fest geprägt in dieser Jugendzeit. Er war so der christliche Rapper, wo ich aufgewachsen bin. Ich weiss nicht, wie seht ihr das etwas? Oder der
nein,
Musikstil?
Gar nicht, gar nicht.
Oder so der Stil von Hip-Hop?
Nein, ich,
so.
Ja, das ist, ich bin eine ganz andere Generation. Mhm. Gell, ich bin jetzt 66 und ich bin mit anderen Dingen, mit ABBA aufgewachsen und wie du Kuckuck, wie die alle geheißen haben, da bin ich aufgewachsen. Das Neuere, das ist gar nicht so auf meinem Schirm.
Ich denke, es ist ja schon spannend, wie sich der Stil verändert und wie ich auch heute die Jungen anschaue oder die noch Jüngeren anschaue und so denke, das ist jetzt nicht so meins. Und der Grund, wieso dass ich das Lied ausgewählt habe, ist, finde ich das noch spannend, dass man oft in der Gesellschaft sagt, Zeit hält den Schmerz. Und in diesem Lied sagt er eigentlich, es muss nicht zwingend sein, dass die Zeit den Schmerz heilt.
Weiß aber, auch gar nicht, stimmt.
Genau, aber es geht wie trotzdem weiter. Es wird trotzdem irgendwie okay sein, so in dem Sinn.
Also ich habe eine ganz andere Erfahrung gemacht. Mhm. Wir haben in der Bruderschaft 1995 die Entdeckung gemacht, dass unser Gründer sexuelle Missbräuche betrieben hat.
Okay.
Ja, ich sage das ganz bewusst. Und ich möchte es gerne weiter ausbaden. Ich war damit betroffen. Da kann man nicht einfach sagen, die Zeit wird die Wunden heilen. Das stimmt nämlich nicht. Sondern ich habe gemerkt, dass ich was tun muss für mich. Weil ich gemerkt habe, das Thema, das stört mich. Es ist, das taucht immer wieder auf. Das ist wie ein Feuerwerk in einem, ein Vulkan. Und da habe ich mich entschlossen für eine Psychotherapie. Die ging 3 Jahre. Und während der Psychotherapie habe ich mich entschlossen, mit dem Kopf, nicht mit den Emotionen, mit dem Kopf, den Weg zur Vergebung zu gehen.
Ja.
Und ich habe gemerkt, diesen Weg der Vergebung, das ist der Weg zum Frieden in der eigenen Seele. Da habe ich begonnen, die Dinge zu verarbeiten in der Psychotherapie und gleichzeitig auch mich zu befreien von dem, der es getan hat. Auch von dem, der an mir schuldig geworden ist. Ich entlasse ihn, sonst binde ich ihn ja immer wieder. Ich muss ihn auch freilassen. Und das war auch ein längerer Prozess. Der ist noch nicht zu Ende, aber mit der Zeit wurde meine Seele ruhig, es wird friedlich, die Emotionen sind abgeebbt. Ich rede jetzt für mich, der Weg der Vergebung war ganz wichtig für mich. Und es ist in anderen Dingen, was mein Elternhaus auch angeht, ich habe auch dann meine Ursprungsfamilie bearbeitet, mein Gewordensein, mein Geprägtsein. Aber ich auch meinen Eltern gegenüber, ich habe da den Vergebungsweg eingeschlagen. Weil das nämlich zur Folge hat, dass ich das nicht immer wieder anderen oder und aufs Butterbrot schmieren brauche, weil ich weiß, ich kann das beenden. Ich habe es beendet und dann wandelt sich auch die Beziehung. Das heißt nicht, dass man dann immer versöhnt ist, aber Versöhnung wäre das Maximale. Aber oftmals geht's gar nicht mehr, weil die Person nicht mehr leben oder weil der andere gar nicht kann. Oder auch gemerkt habe, ich vergebe, auch wenn der andere sich gar nicht dafür interessiert, dem das völlig wurscht ist. Aber ich habe gemerkt, ich mache den ersten Schritt für mich. Und das habe ich mit dem Kopf angefangen. Man kann nicht warten, bis die Gefühle dann irgendwann mal, die Gefühle kommen hinterher. Das wächst dann mit der Zeit in die Tiefe vom Kopf ins Herz. Das sind so meine Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und wenn es in einem ruhig ist, dann wird es für andere auch anders. Das heißt, die anderen nehmen das wahr, dass es bei einem Menschen Frieden einkehrt. Und dieser Friede, das geht auch nachher in die Gemeinschaft hinein. Wie soll ich sagen? Ich war in der Zeit sehr aufbrausend. Ich war das wütend. Ich hätte da alles verreißen können. Ich hätte an die Wand nageln können. Und dann war das ja auch ein geistlicher Prozess, auch zudem der Zeit auch meiner Psychotherapie, wo ich Gott auch an die Wand nageln könnte, wo ich gesagt habe, was hast du dir eigentlich dabei gedacht? Mhm. Weil ich mir gedacht habe, was kommt da Positives raus? Aber im Laufe der Psychotherapie und auch dem geistlichen Weg habe ich gemerkt, dass da viel Gutes auch entsprungen ist. Man kann das nicht für alle gelten, sondern ich habe es für mich so erfahren. Also dass die Hypothek ist mir zum Kapital geworden.
Ja.
Das muss ich sagen, weil ich dann jetzt andere Menschen verstehe und nicht vom Kopf, sondern auch vom Herzen, vom Bauch her. Es ist ein Unterschied, ob man die Menschen von da oben versteht oder mit seinem ganzen Menschsein. Das spüren die. Und gleichzeitig ist das nachher auch Aufgabe, kann das Aufgabe sein. Ich habe immer wieder Gespräche, mal mehr, mal weniger. Nicht nur zu diesem Thema, habe ein Ohr dafür bekommen. Ja, zum Thema Missbrauch, da muss ich dazu sagen, dass ich da wenig drüber rede, weil mir geraten worden ist, in der Psychotherapie keine Retraumatisierungen entstehen zu lassen. Mhm. Weil andere können das, ich kann das nicht. Mhm. Ich muss mich ganz scharf abgrenzen und gehen, wenn es ein Thema aufbricht. Ich habe gewisse Grenzen, die ich einhalten muss bei mir, damit mich dies nicht nach unten zieht. Mhm. Das, um alle Ehrlichkeit auch darüber zu reden.
Sehr verständlich.
Ja.
Ja, das ist mega.
Also.
Mega schwierig.
Ja, aber deswegen sage ich auch, die Zeit heilt nicht die Wunden aus meiner Erfahrung.
Wie habt ihr als Bruderschaft das Thema behandelt?
Also wir haben Folgendes gemacht. Ich glaube, mir war auch wichtig für heute Abend, dass ich das nicht überbewerte, aber es muss gesagt sein. Mhm. Nachdem das aufgebrochen ist, dieses Thema sich eröffnet hat, haben wir uns Hilfe gesucht bei kompetenten Menschen, die wir kennen, bei Freunden. Der ein oder andere Brüder haben dann auch etwas für sich getan. Und dann haben wir auch eine Aufarbeitung gemacht zu diesem Thema. Mhm. Und die haben wir 2023, vor knapp 3 Jahren, haben wir das praktisch zum Abschluss gebracht, nach fast 30 Jahren. Ja. Wir haben das so in Phasen gemacht. Und die letzte Aufarbeitung war mit einem Spurgruppenteam von Menschen, die nicht in der Bruderschaft waren. Das sind, da ist jemand Psychologe dabei, ein Pfarrer ist dabei gewesen, eine Richterin ist dabei gewesen, also auch vom Recht, mehrere Personen, und da wurden Und da wurden alle, die angefragt, dass sie sich melden und so weiter. Das haben sich ganz viele Leute auch gemeldet zum Thema. Und dann haben wir einen Abschlussbericht gemacht, der ist auf unserer Website, bei den Christusträger Bruderschaft, ist der 100-seitige Bericht, ist dort zu finden.
Okay.
Wer will, wer sich interessiert. Wir sind auch an die Presse gegangen. Nicht die Presse hat uns praktisch gelüftet, sondern wir haben uns freiwillig haben wir das der Presse gemeldet, haben das in die Zeitung gesetzt. Und die Presse, die hat gestaunt, weil sie gesagt hat, sowas hätten sie eigentlich nicht erlebt. Das, was man eigentlich eher unten halten will, dass man das in die Öffentlichkeit bringt, da ehrlich wird, offen wird. Und es gab schon Negativberichte, aber viele haben das als positiv gesehen, als mutig, dass wir den Weg der Öffnung, der Aufarbeitung gegangen sind.
Auf jeden Fall.
Ja. Und das ist man auch den Betroffenen schuldig. Ja, das ist. Man könnte da einiges darüber sagen, aber ich wollte das einfach erwähnt haben. Wir sind keine Gemeinschaft der Vollkommenen. Wir sind Menschen mit Schatten, mit Licht. All inclusive.
Genau. Ja, es ist ganz krasse Thematik. Ich habe heute mit einem Kollegen, einem Arbeitskollegen, kurz noch gesagt, dass ich mit dir oder jemandem aus der Brüderschaft ein Interview machen muss. Und ihm gesagt, ja, sag noch eine Frage, sag noch etwas, was dich interessiert. Und nachher hat er so gesagt, frag ihn, was er vom Zölibat haltet. Und wir haben es lustig miteinander, wir machen immer ein bisschen Witzchen. Und ich habe zuerst müssen lachen, weil ich denke, er macht wieder so eine Witz. Ja, frag noch, was das Zölibat da soll. Und ich habe gesagt, nein, ernsthaft. Es geht immer wieder in genau eben denen, also vor allem kennt man es ja auch sehr vom katholischen Kirche, die Missbrauchsfälle. Und ich habe das noch eine spannende Ansicht gedacht, ob das kann sein, dass das aus dem Zölibat rauskommt.
Das würde ich nicht auf das Zölibat sehen. Das Zölibat ist was ganz anderes. Also wir haben so drei Grundregeln. Das ist die Gütergemeinschaft, die Armut. Wir sagen nicht mehr Arbeits- und Gütergemeinschaft. Wir sagen den Gehorsam, und da meinen wir keinen militärischen Gehorsam, mündiger Gehorsam. Das heißt, wir stehen zu dem, was wir untereinander ausmachen, das tun wir so und machen keine Extrawurst. Und dann die Keuschheit. Also, dass wir nicht heiraten. Und das ist alles freiwillig. Viele sagen Zölibat und so weiter und so fort. Man entscheidet sich schließlich in einer Gemeinschaft, mit welchen Konditionen man da eintritt. Ja? Und man kann einfach nicht alles haben.
Und das würde man ja aber auch in der katholischen Kirche sagen, oder? Wieso? Man entscheidet sich dazu.
Ja, man entscheidet sich dazu. Alle, die Priester werden, die entscheiden sich, die wissen das. Und deswegen, man kann darüber viel diskutieren, über Abschaffung vom Zölibat und vom Ledigsein und so weiter. Es muss keiner in eine klösterliche Berufung gehen, eine klösterliche Gemeinschaft. Und wie alles, in jedem Betrieb, in Familie, hat alles seine Spielregeln. Und so dort auch. Das muss man frei bedenken. Es wird niemand dazu gezwungen. Auch die Priester, ja, die armen Priester und ihr Zölibat, die werden dazu nicht gezwungen, das wissen sie. Und vielleicht merken sie im Laufe ihres Priesterseins, dass sie dann merken, ja, sie werden doch eine Familie gründen. Und dann müssen sie ehrlich sein und dazu stehen. Das ist meine persönliche Meinung dazu. Und man muss nicht alles können und haben wollen in unserer Welt. Das geht gar nicht. Das sind so Wunschträume.
Das ist so. Das ist definitiv so.
Ja, auch in dem Bereich. Natürlich hat auch alles seine Gefahren, wie bei uns auch. Deswegen kann ich sagen, wie wir weitergemacht haben. Also bei uns ist es so, dass wir Seelsorge nicht in der eigenen Gemeinschaft stattfindet, sondern immer außerhalb von jemand. Das ist bei uns, ist das die Regel. Und dass der einzelne Bruder eine Ansprechperson nach außen hat, wo er mit seinen Nöten, mit seinen Sorgen hingehen kann. Das habe ich auch gemacht.
Ja. Das ist sicher eine schlaue Entscheidung. Ja.
Und weil die internen freundschaftlichen Verwurstelungen, so sage ich das mal für mich, die sind zu meiden. Das heißt nicht, dass es keine Freundschaften in der Bruderschaft gibt. Aber dass ich mein Leben offen halte, auch vor Gott, vor einem anderen Menschen. Und das ist so, für die neuen Brüder ist das eine Grundvoraussetzung, damit auch brüderliches Leben gelingen kann.
Das war es mit dem Kirchenfenster für heute. Den Ausschnitt gibt es zum Nachhören auf www.kibeo.ch oder den ganzen Podcast unter Podcastinieren überall, wo es Podcasts gibt. Nächsten Sonntag gibt es hier den BO-Gottesdienst von der Viva Kirche Thun. Am Dienstag wieder das BO-Kirchenstübli am 8. und am 9. das Kirchenfenster «Der Weg aus der Hungerkrise». Ein Bericht von Christian Dummermuth über seine Reise nach Afrika.